SRF 1.
Halb eins, Sie hören die Mittagsinformationen des Schweizer Radios. Willkommen zur Sendung. Rendezvous, diese Fragen klären wir heute. Der Rüstungsbetrieb RUAG und die Affäre um mutmaßliche Waffengeschäfte eines Kadermitarbeiters. Heute hat der RUAG-Chef Stellung genommen, man sei enttäuscht, aber...
Das Positive daran ist aber, dass unsere Compliance-Prozesse trotz allem gegriffen haben.
Die Kontrolle habe also funktioniert. Hat sie das und wie? Dann US-Präsident Donald Trump holt einen weiteren Hardliner ins Weiße Haus. John Bolton wird sein neuer Sicherheitsberater. Was macht diesen Mann zum Scharfmacher und was heißt seine Ernennung für die US-Außenpolitik? Und im Tagesgespräch um eins, seit gut 15 Jahren ist die Schweiz Vollmitglied der UNO. Was hat sie davon? Das besprechen wir mit Altbundesrat Joseph Deiss. Er hatte für diesen Beitritt gekämpft und war selber Präsident der UNO-Generalversammlung. Im Studio sind Brigitte Kramer und Juliette Schild mit den Nachrichten.
In einem Supermarkt in Südfrankreich sind Geiseln genommen worden. In der Nähe von Carcassonne sei rund um einen Supermarkt ein Polizeieinsatz im Gang. Das bestätigt das französische Innenministerium. Die Staatsanwaltschaft in Paris bestätigt, Antiterrorismus-Einheiten seien im Einsatz. Die britische Premierministerin Theresa May hat die vorläufige Ausnahme der 28 EU-Staaten von den neuen US-Zöllen begrüßt. Am Rande des EU-Gipfels in Brüssel sagte May, nun müsse daran gearbeitet werden, dass die Ausnahme dauerhaft werde. Wegen der Handelsdebatte nehme sie nun doch weiter an den Beratungen mit den anderen 27 EU-Staats- und Regierungschefs teil, anders als geplant. Sie bleibe, weil dies wichtig sei für Großbritannien und für die britischen Stahlarbeiter, betonte May. Großbritannien will im April 2019 aus der EU ausscheiden und damit auch aus der gemeinsamen Handelspolitik. Der Preis für die Nutzung des Stromnetzes in der Schweiz sinkt nächstes Jahr erneut. Das teilt die nationale Netzgesellschaft Swissgrid mit. Ein Vier-Personen-Haushalt werde 2019 noch 45 Franken pro Jahr für die Nutzung des Stromnetzes bezahlen müssen. Das sind 7 Franken weniger als im laufenden Jahr. Swissgrid begründet den sinkenden Tarif unter anderem mit geringeren Betriebskosten. Die Leistungen von Swissgrid machen nur einen kleinen Teil aus am gesamten Strompreis, den ein Haushalt zahlt, nämlich 5%. Der Kanton Zürich hat seine Rechnung 2017 mit einem Ertragsüberschuss abgeschlossen von 367 Millionen Franken. Nun sollen die Steuerzahler profitieren. Der Regierungsrat plant eine Steuerfußsenkung von 100% auf 98% für die Jahre 2020 und 2021. Zudem soll das Staatspersonal in den kommenden Jahren einen Teuerungsausgleich erhalten. Wie der Zürcher Regierungsrat mitteilt, waren für den Ertragsüberschuss vor allem Einmaleffekte verantwortlich. Beispielsweise eine Zusatzausschüttung der Schweizerischen Nationalbank oder die höhere Dividende des Flughafens. Der Aargauer Nahrungsmittelkonzern Hero hat im letzten Jahr noch knapp 21 Millionen Franken Gewinn gemacht. 2016 waren es noch gut 73 Millionen gewesen, dreimal mehr. Grund für den Rückgang sei die US-Steuerreform, schreibt Hero. Der Steuereffekt habe einen außerordentlichen Aufwand von 50 Millionen Franken zur Folge gehabt. Die Grossbank Credit Suisse hat den Geschäftsbericht 2017 präsentiert. Ersichtlich ist unter anderem, wie viel Konzernchef Tidjan Thiam verdient hat, nämlich 9,7 Millionen Franken und damit eine halbe Million weniger als im Vorjahr. Weiter zeigt der Geschäftsbericht, dass die Credit Suisse das dritte Jahr in Folge einen Verlust schrieb. Er belief sich auf knapp 1 Milliarde Franken nach 2,7 Milliarden im Vorjahr. Als Grund nennt die Bank eine Wertberichtigung aufgrund der US-Steuerreform. Die Schweizer Börse ist am Morgen auf den bisher tiefsten Stand in diesem Jahr gefallen. Der Swiss Market Index notierte zeitweise bei rund 8.550 Punkten. Damit beträgt der Kursverlust der Schweizer Aktien in den letzten beiden Monaten mehr als 10%. Im Moment liegt der Swiss Market Index bei 8.575 Punkten. Und noch zum Wetter. Am Nachmittag scheint mehrheitlich in den Alpen meist die Sonne. Die Temperaturen erreichen 6 bis 10 Grad. Im Süden bleibt es sonnig bei 16 Grad. Morgen hat es zunächst ein paar Nebel- und Hochnebelfelder. Tagsüber gibt es aber viel Sonnenschein bei frühlingshaften 12 Grad. Im Süden hat es zunächst mehr Wolken und am Vormittag kann es lokal regnen. Tagsüber zeigt sich zeitweise die Sonne bei 12 Grad.
Hinter dem Rücken der Firma soll ein RUAG-Mitarbeiter illegale Geschäfte mit Russland getätigt haben. Der Kadermann ist freigestellt, die Bundesanwaltschaft ermittelt. Heute hat die Rüstungsfirma des Bundes zum Fall Stellung genommen. Der Mann habe RUAG-Munition nach Russland verkauft. Ereignet habe sich der Fall zwischen 2010 und 2014. Alle übrigen Güter des Rüstungsgeschäfts stammten nicht von der RUAG. Wie aber konnte es passieren, dass ein Kadermitarbeiter ohne Wissen der Chefs Waffengeschäfte tätigt? Das hat Matthias Heim von RUAG-CEO Urs Breitenmeier wissen wollen.
Ja, da sind wir auch sehr enttäuscht, weil wir unsere Kadermitarbeiter ja sehr sorgfältig auswählen und die auch überprüfen und Background-Checks machen, ähnlich wie das auch Spitzenbeamte über sich ergehen lassen müssen. Dass ein solcher Mitarbeiter, der unser erhöhtes Vertrauen genießt, dieses missbraucht und hinter unserem Rücken, ohne dass wir es wissen, in die eigene Tasche arbeitet oder in die eigene Tasche zu arbeiten scheint, das enttäuscht uns und das akzeptieren wir nicht.
Rächt sich vielleicht jetzt, dass die RUAG lange Zeit der Compliance, der Sorgfalt ihrer Mitarbeiter nicht oberste Priorität eingeräumt hat?
Wir haben immer in unseren Verhaltenskodexen, auch im Vorgängerkodex, klar stipuliert gehabt, dass wir erwarten, dass sich alle Mitarbeiter an alle Gesetze halten. Wir haben das jetzt noch verschärft, wir haben auch die Schulungen intensiviert und wir haben vor allem auch unsere Compliance-Abteilung stark ausgebaut.
Trotzdem, der Fall wird ja brisant, weil eben die eidgenössische Finanzkontrolle 2016 die RUAG gerügt hat und Verbesserungen im Bereich der Compliance gefordert hat.
Aber genau hier müssen wir eigentlich sagen, dass unser Compliance-System sehr gut gearbeitet hat. Die Whistleblower-Stelle wurde aktiviert, also da ist einer gekommen und hat sich gemeldet und wir konnten aufgrund dieser Meldung sofort reagieren. Also ich glaube, genau das ist jetzt ein Beweis, dass die Compliance-Organisation der RUAG eben funktioniert und wenn wir Verfehlungen feststellen, wir reagieren können.
Sie sind seit 2006 in der Führungsspitze der RUAG. Was heisst dieser Fall jetzt ganz persönlich für Sie?
Ja, für mich ist es natürlich eine Enttäuschung, das ist klar. Aber für mich steht die Zukunft der RUAG im Vordergrund und an der werde ich sehr stark arbeiten.
Man hat 2016, 2017 auch im Nachgang zu der eidgenössischen Finanzkontrolle diese Rüge auch die internen Compliance-Regeln verbessert. Können Sie jetzt ausschließen, dass ein solcher Fall in Zukunft wieder passieren wird?
Ich glaube, das wäre naiv, auszuschließen, dass so etwas passiert. Aber sicher, je mehr wir in unser Compliance-System investieren, je kleiner wird die Wahrscheinlichkeit, dass ein solcher Fall passiert.
Waffengeschäfte sind in der Regel heikel. Könnte das jetzt auch der Zeitpunkt sein, wo man sich von solchen Geschäften zurückzieht?
Die RUAG hat nach wie vor einen Kernauftrag des Eigners. Und dieser Kernauftrag heisst, für die Schweizer Armee da zu sein und eben auch die Schweizer Armee mit Material auszurüsten. Und solange wir diesen Auftrag haben, werden wir an diesem Geschäft festhalten, allein schon, weil es der Wille des Eigners ist.
Die Schweiz ist das eine, aber es gibt auch auf internationaler Ebene eben auch sehr grosse Risikoländer. Denken wir jetzt an Russland, wo eben Korruption tagtäglich zum Businessalltag gehört. Müsste man nicht solche Geschäfte in solchen Ländern jetzt überdenken?
Also Russland haben wir schon lange überdacht. Wir haben seit 2014 nichts mehr nach Russland geliefert. Also das hat sich eigentlich in dem Sinne erledigt. Und selbstverständlich überprüfen wir immer wieder die Länder, mit denen wir arbeiten. Und wir halten uns sowohl in der Schweiz als auch im Ausland an die Exportpraxis des SECO. Und da machen wir keine Kompromisse.
Sagt RUAG-Chef Urs Breitmeier hier im Rendezvous. Und so geht es bei uns weiter. Forschen für die Medizin der Zukunft.
Wir wollen unbedingt die Blutvergiftung früher erkennen beim Patienten und eben auch voraussagen, wer vielleicht an einer Blutvergiftung verstirbt.
Um das zu erreichen, braucht der Mediziner und Biologe Adrian Egli möglichst viele Daten der Patienten. Und das wiederum ist heikel.
und ausgesungen beim Männerchor Uetligen.
Ja, das ist gleich gegangen. Jahr für Jahr sind ein bis drei Sänger nicht mehr gekommen, entweder krank oder gestorben oder ausgetreten.
Chorsterben nicht nur Uetligen kennt's. Warum und was ist zu tun? Antworten kurz vor eins. Zuerst USA. Der nächste Falke fliegt ins Weiße Haus. US-Präsident Donald Trump holt John Bolton als neuen Sicherheitsberater und ersetzt damit den als deutlich moderater eingeschätzten McMaster. Der Neue gilt als außenpolitischer Hardliner, eben als sogenannter Falke. Während der Regierungszeit von Präsident George W. Bush war er einer der glühendsten Verfechter des Irakkriegs. Später war er UNO-Botschafter der USA. Fredrik Steiger, Sie verfolgen für uns die internationale Sicherheitspolitik. John Bolton gilt als knallhart, rüd im Umgangston. Was genau macht ihn zum Hardliner?
Er macht halt am liebsten Politik mit dem Vorschlaghammer und nicht unbedingt mit Worten und mit Überzeugung. Für ihn ist, so scheint es, Gewalt nicht unbedingt das letzte Mittel der Politik, sondern gelegentlich sogar das erste, denn die Vereinigten Staaten sind ja die mächtigste Nation der Welt. Also warum diese Macht, diese militärische Macht nicht einsetzen? Sie haben es erwähnt, im Irakkrieg war Bolton nicht nur ein Unterstützer, sogar auch einer der Förderer, der Vordenker dieses Angriffskrieges von Präsident George W. Bush. Im Zusammenhang mit dem Iran ist John Bolton seit langem schon heftig dafür, dass man dieses Abkommen aufkündigt von amerikanischer Seite. Falls dann der Iran ohne ein Abkommen halt wieder Atombombenprogramme beginne, dann könnten die Vereinigten Staaten ja militärisch eingreifen, ist seine Überzeugung. Und auch im Fall von Nordkorea würde Bolton es wohl auf einen Krieg ankommen lassen. Dazu kommt es in der letzten Zeit, er sich auch fast schon als Vertreter von Verschwörungstheorien Raum verschafft hat, indem er beispielsweise immer wieder behauptet, die Vereinigten Staaten seien immer stärker und inzwischen schon extrem stark vom Islam unterwandert.
Auch als UNO-Botschafter war John Bolton eine umstrittene Figur. Welchen Fußabdruck hat er auf diesem Posten hinterlassen?
Es ist zunächst mal der Eindruck, ich habe ihn selber auf der UNO-Tribüne mehrfach erlebt, eines sehr resoluten Mannes mit dem markanten Walross-Schnurrbart, der in Erinnerung bleibt, der auch als cholerisch galt, also auch im Umgang mit Menschen schwierig. Er hat von der UNO insgesamt wenig gehalten. Er hat einmal gesagt, die Vereinten Nationen, das gibt es doch gar nicht. Also wozu das Ganze hier? Er hat viele Projekte in der UNO behindert, manche gar verhindert. Und vor allem hat er die Vereinigten Staaten in dieser Zeit in der UNO in die Isolation geführt. Denn er hatte überhaupt kein Verständnis dafür, dass selbst eine Supermacht wie die USA bei vielen Dingen, vielen Anliegen Partner braucht, weil sie allein gegen alle dann doch nicht allzu viel erreichen kann. Und die USA sind in seiner Amtszeit bei der UNO sicher schwächer geworden. Sie haben an Gestaltungsmacht eingebüßt.
Und warum macht US-Präsident Trump jetzt gerade diesen Mann zu seinem neuen Sicherheitsberater?
Nun, John Bolton hat sich bei Trump auch seit längerer Zeit kräftig eingeschmeichelt mit Interviews auf Fox News, wo er Trump immer wieder bestärkte, ihm zeigte, dass er ihn unterstützt. Bolton hat ja eigentlich auch sogar auf das Amt des Außenministers gehofft, das ist er noch nicht geworden, sondern Sicherheitsberater. Offenbar will Donald Trump als Sicherheitsberater nicht wirklich einen Berater, sondern einen Verstärker, einen, der seine Ideen vertritt, der seine Positionen einnimmt. Und da sind sich, also was die Positionen betrifft, sind sich Bolton und Trump in vielen Punkten einig. Die Ausnahme ist die Russlandpolitik, wo Bolton auch ein Hardliner ist gegen Russland und Trump aus Gründen, die wir nicht im Detail kennen, aber vermuten können, eine etwas Hin- und Her-Politik vertritt.
Donald Trump selber schreckt ja die Welt regelmäßig mit scharfen Tweets auf. Beobachter haben bisher in solchen Fällen beschwichtigt mit dem Argument, er sei ja von moderateren Beratern umgeben. Das ändert sich nun zusehends. Mit welchen Folgen, Fredrik Steiger?
Das ist in der Tat ein Problem. Von den Moderatoren ist Außenminister Rex Tillerson weg. Jetzt geht auch McMaster. Der Einzige, der noch bleibt, ist Pentagon-Chef James Mattis. Also die Riege der sogenannten Erwachsenen in Washington, die wird deutlich kleiner. Und das sorgt natürlich in den Hauptstädten rund um die Welt für Irritation. Manche vermuten, jetzt erst beginnt eigentlich Donald Trumps Außenpolitik in voller Deutlichkeit. Und eine Politologin, Strategieexpertin, die ich sehr schätze, sagte heute als erste Reaktion auf die Ernennung von Bolton, sozusagen als Rat an die Welt, Sicherheitsgurten anschnallen.
Danke für diese Einschätzungen, Fredi Steiger. Wer in der Sprechstunde seine Beschwerden erklärt, weiß, dass der Arzt, die Ärztin alles feinsäuberlich notiert, auch die Resultate der Untersuchungen. Heute bleiben diese Informationen auf der Karteikarte oder dem Computer des Arztes oder des Spitals. Das soll sich ändern. Schweizer Spitäler und Hochschulen haben sich zusammengetan, um die Daten an einem Ort zu sammeln. Gleich mehrere Forschungsgruppen wollen daraus neue Erkenntnisse gewinnen. Rael Walser hat ein Projekt am Basler Universitätsspital genauer angeschaut.
Das Büro von Adrian Egli ist klein, etwas dunkel und zugestellt mit Ordnern. An der Wand aber leuchtet ein Farbtupfer, ein riesiges Bild mit einer Mikroskopaufnahme eines Bakteriums. Bakterien, sie sind die Leidenschaft von Adrian Egli.
Das ist wirklich etwas, was mich unglaublich fasziniert, wie Bakterien mit den Menschen interagieren und wie sie Krankheiten auslösen, wie sie sich auch anpassen auf Therapien, die wir dem Patienten natürlich geben.
Zusammen mit Mathematikern, Biologen und Medizinern sammelt und analysiert Adrian Egli seit knapp 2 Monaten Daten von Patienten, die an einer Blutvergiftung leiden.
Wir wollen unbedingt Sepsis oder die Blutvergiftung früher erkennen beim Patienten und eben auch voraussagen, wer vielleicht an einer Blutvergiftung verstirbt.
Tausende Menschen erkranken jedes Jahr in der Schweiz an einer Blutvergiftung und bei jedem verläuft sie anders. Die klassische Antibiotika-Behandlung hilft vielen nicht, zum Beispiel weil das Bakterium resistent ist dagegen. Je mehr Daten es zur Krankheit gibt, umso mehr können die Forscher daraus für künftige Therapien ableiten. Adrian Egli geht in ein Labor, in dem eine schwarze Maschine vor sich hin brummt.
Ich zeige Ihnen einen sogenannten Next Generation Sequencer. Das ist ein Gerät, mit welchem wir die Erbgutinformation von Bakterien aufschlüsseln können.
Die Maschine analysiert, welche Bakterien unter welchen Umständen eine Blutvergiftung auslösen. Dazu kommen sämtliche Daten des Patienten: Temperatur, Herztöne, persönliche Vorgeschichte. Und die Forscher suchen auch sogenannte Biomarker, also individuelle biologische Muster. Diese individuellen Daten der verschiedenen Patienten werden dann einheitlich abgespeichert, damit sie mit den Daten anderer Spitäler vergleichbar werden. Alle Schweizer Unispitäler sind am Projekt beteiligt. Die Patienten müssen dieser Verwendung aber explizit zustimmen.
Wenn man eine Studie gut erklärt und auch den Nutzen erklärt und darstellen kann, was man mit den Daten macht und dass das eben auch anderen Patienten hilft, dann in meiner Erfahrung sagen die Patienten sehr häufig ja.
Und weil Blutvergiftungen in der Schweiz so oft vorkommen, gibt es auch in der kleinen Schweiz genügend Daten, um aussagekräftige Ergebnisse zu erhalten. Wie aber können derart heikle Gesundheitsdaten sicher abgespeichert werden? Man sei erst in der Entwicklung, so Adrian Egli. Aber er betont:
Hier wird ein sehr, sehr großer Wert darauf gelegt, dass natürlich nicht Daten aus dem Spital herauskommen oder eben Datenmissbrauch betrieben werden kann.
Die Patienten können auf einem Formular unterschreiben, ob sie ihre Daten für Forschungszwecke freigeben oder nicht. Nur Patienten mit einer Blutvergiftung liegen auf der Intensivstation und sind oft in einem sehr schlechten Zustand. Dann sind die Angehörigen gefordert. Zudem können genetische Daten nie ganz anonymisiert werden. Sie enthalten ja schließlich die gesamten Erbinformationen. Wenn also Bedenken aufkommen, könne er das gut verstehen, sagt Adrian Egli, denn er selbst sei ein skeptischer Mensch.
Ich habe zum Beispiel kein Facebook-Profil. Aber ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns natürlich bewusst sind, was wir für Datenspuren auch hinterlassen in unserem privaten Umfeld. Und umso wichtiger ist es, dass wir Gesundheitsdaten natürlich schützen. Und ich kann das absolut verstehen. Und jeder Patient in einer Studie in der Schweiz kann sein Einverständnis geben und das Einverständnis für die Daten auch wieder zurückziehen. Und dann werden alle seine Daten gelöscht.
Es sei eine gesellschaftliche und politische Aufgabe, sicherzustellen, dass Patientendaten der Forschung zugutekommen, niemals aber für kommerzielle Zwecke missbraucht werden. Adrian Egli ist überzeugt, dass der Trend hin zu personalisierter Gesundheit großes Potenzial birgt. Und er hofft, dass die Sterblichkeitsrate bei Blutvergiftungen dank seines Projekts gesenkt werden kann. Sie liegt momentan bei bis zu 70%.
In 10 Minuten ist es 1. Lange gab auch er den Ton an im Dorf, der Männerchor. Er stand für die kulturelle Belebung und den Zusammenhalt der dörflichen Gemeinschaft. Inzwischen sind viele Schweizer Männerchöre weit über 100 Jahre alt und auch ihre Mitglieder sind oft in die Jahre gekommen. Viele Männerchöre suchen dringend Nachwuchs oder haben bereits ausgesungen, wie zum Beispiel der Männerchor im bernischen Uetligen. Peter Maurer hat die Uetliger Sänger besucht.
Noch einmal anstimmen, noch einmal den richtigen Ton finden.
Gut.
Bevor es aber losgeht, noch kurz die Frage, was war das allerletzte Lied, das Sie gemeinsam gesungen haben? Siegenthaler, der 82-jährige Bauer und erste Tenor, sagt...
Der Zapfenstreich, aus der letzten Strophe, heisst «Einmal hört alles auf und man muss gehen». Das war die letzte Strophe, die wir gesungen haben.
Damals, am Schlussabend, kurz vor Weihnachten. Und dann, vor ein paar Tagen, ließ Zürcher, der langjährige Männerchor-Präsident und ehemalige Landi- und Raiffeisenbank-Geschäftsführer, eine kurze Mitteilung im Anzeiger rund um Bern einrücken. Da stand schwarz auf weiß:
«Trotz intensiven Anstrengungen für eine erfolgreiche Zukunft müssen wir nun das Handtuch werfen. Der Männerchor Uetligen hat sich nach 140 Jahren seines Bestehens aufgelöst. Der Mangel an neuen Sängern ließ uns leider keine andere Wahl.»
Uhlmann, der zweite Tenor, einst Männerchor-Vizepräsident und ehemaliger Koch, erinnert sich mit Siegenthaler und Zürcher an das Ende der letzten Singprobe am 6. Dezember, Samichlaustag.
«Ja, man ist einfach heim, he? Das ist nicht so lustig, aber wir haben es ja mit schleifender Kupplung gesehen. Wir
haben einfach ein bisschen abgehärtet, mit Auergattung erlebt. Wir hatten da nicht Augenwasser.
Da haben wir noch jeden Margrethe Wendt auf den Weg gegeben.»
Der 77-jährige Uhlmann sagt:
«Ja, es war hart. Früher waren wir 3 Männerchor in der Gemeinde. Und Murzela ist eingegangen, er wollte. Und wir jetzt auch noch da. Das war hart.
Der Niedergang kam freilich nicht über Nacht, sagt Zürcher, seit 30 Jahren im Chor, der 1878 gegründet wurde.
«Ja, das ist schleichend gegangen. Jahr für Jahr sind 1 bis 3 Sänger nicht mehr gekommen, entweder krank oder gestorben oder austreten. In den besseren Zeiten haben wir pro Jahr wieder 2 andere können mobilisieren, herholen, aber netto sind immer mehr weg, wieder gekommen.»
In den besseren Zeiten, in den 70er und 80er Jahren, waren es noch 30 Sänger, jetzt am Schluss.
«Auf der Liste 21, aber in der Probe haben wir leider manchmal nur noch 12 bis 14. Wenn wir eine Probe nicht mehr pro Stimme 3 Mal haben, Minimum oder 4, dann können wir nicht proben.»
Die massive Überalterung, der fehlende Nachwuchs, es habe gleichsam eine ganze Generation gefehlt, sagt der 69-jährige Zürcher.
«Die ältesten 2 sind in den letzten 2-3 Jahren gestorben, die waren über 90. 92. Ja. Die sind einfach gekommen, bis es nicht mehr gegangen. Ja. Der jüngste war um die 55. Ja, nicht ganz 60. Die jüngsten waren nicht ganz 60 in den letzten Jahren.»
Weit und breit keine Jungen in Sicht.
«Es ist schwierig, ihnen noch einen Jungen beizuziehen, wieder in einen Männerchor.»
«Die Jungen wollen sich nicht mehr bingen. Die wollen nicht das ganze Jahr am Mittwoch einfach antreten für einen Vereinsabend. Die wollen sonst frei sein. Ja, die haben andere Interessen. Die haben viel zu viel Auswahl. Wie näher bei der Stadt, wie mehr Angebote sie einfach kommen, wo die Jungen können pflegen können. Weil man sieht, Männerchor auf dem Land aus haben es gäbiger. Nicht alle, aber es hat viele dort, die weiter auf dem Land aus wie mehr einfach noch zu weg sind einigermassen.»
Uettlingen, 1600 Einwohner, ein Ortsteil der Agglomerationsgemeinde Wohlen. Distanz zum Hauptbahnhof Bern gerade mal 10 Kilometer. Die Stadt lockt. Aber mit Verlaub hat man mit dem Männerchor mit seinem traditionellen Repertoire nicht schlicht den Anschluss verpasst, verschlafen.
Die Frage muss man sich natürlich schon stellen. Aber wir haben das Möglichste probiert zu machen.
Nein, ja, verpfuset. Wer lassen wir jetzt schon geben?
Keinen. Sondern einfach die Frage nach der Zukunft, nach Alternativen, nach neuen Formen eines Männerchors stellen. Zürcher sagt:
Was die Lösung könnte sein, ist ein Projektchor, oder? Wo man eben nicht mehr das ganze Jahr angebunden ist. Das ist einfach ein Chor, der auf ein Projekt her übt. Und nachher, wenn das durch ist, würde man wieder Pause machen. Bis irgendeine Einladung kommt oder ein neuer Termin, den man wahrnehmen will.
Aber aus dem Männerchor Uettlingen einen Projektchor machen, das sei angesichts der Überalterung kein Thema. Wie dem auch sei. Singen befreit, sagt Zürcher. Singen tut gut, sagt Ullmann. Singen ist gesund, sagt Zingenthaler. Also?
Wollen wir probieren?
Ja. Du hast ja noch das Blatt.
Ja. Wir haben wieder Ton.
Ja, ja. Auf, es schaut der Zapfenstreich.
Ja, Uettlingen ist nicht allein. Eine ganze Reihe von Männerchören hat Nachwuchsprobleme. Cornelia Hürzeler ist Soziologin und Projektleiterin Arbeit und Gesellschaft beim Mikrokulturprozent. Ich habe Sie gefragt, kennen Sie das, was die Uettlinger Männer da erzählen?
Ja, das kenne ich sehr gut. Die traditionellen Vereine, die haben tatsächlich Probleme, Nachwuchs zu finden. Obwohl man sagen muss, dass die Chorwelt, die ist wirklich im Aufschwung begriffen. Aber das Thema der traditionellen Vereine, und da gehören auch die Männerchöre dazu, ist natürlich, dass das Image ein bisschen leidet. Und da gibt es, aus unserer Erfahrung, auch in der Beratung, die wir machen, gibt es Vereine, die versuchen, an diesem Image zu arbeiten, zum Teil auch erfolgreich. Und es gibt aber auch Vereine, die sagen sich, wir arbeiten so lange zusammen, singen so lange zusammen, wie das geht, und dann hören wir auch auf.
Eben, Sie sagen es, nicht nur Männerchöre, auch zum Beispiel Trachtengruppen haben zum Teil Mühe mit dem Nachwuchs, also Vereine, die sehr viel Wert auf Traditionelles legen und auch nach strengen Regeln tanzen und musizieren. Sagen Sie, das ist schlicht und einfach nicht mehr zeitgemäß?
Nein, ich würde das gar nicht so sagen, weil ich habe jetzt zwar vorher auf die traditionellen Vereine fokussiert, aber man darf nicht vergessen, dass die Vereinswelt, die unterliegt auch der Modeströmung, die unterliegt dem Trend. Zum Beispiel haben im Moment die Hornusser-Vereine, das sind traditionelle Vereine, die haben Hochkonjunktur, während die Snowboard-Vereine eher Probleme haben, Nachwuchs zu generieren. Also man darf das nicht einfach fokussieren auf eine Gruppe, sondern das ist ein Modetrend, der sich auch sofort in der Vereinswelt abbildet.
Aber wenn wir jetzt hören, dass zum Beispiel die Männerchöre vor allem auch unter Überalterung leiden, dann kann man ja doch nicht einfach von einem Modetrend sprechen. Das liegt ja tiefer da, das Problem.
Jemand hat im vorgehenden Beitrag gesagt, man müsse mehr die Projektchöre ins Visier nehmen. Das würde ich sofort doppelt unterstreichen. Es gibt eine Flut von Projektchören, wo sich zum Beispiel eine Gemeinde sagt, in einem Jahr wollen wir ein gemeinsames Konzert machen. Und dann suchen sie gezielt Leute, die sich für ein halbes Jahr oder drei Vierteljahre engagieren, und dann ist das wieder vorbei. Und das ist nicht dasselbe natürlich wie der traditionelle Männerchor, der jeden Mittwochabend zusammen übt. Aber die Megatrends, die unsere Gesellschaft verändern, Individualität, Flexibilität, Mobilität, die verändern auch die Vereinslandschaft. Die macht nicht vor freiwilligem Engagement oder vor Hobbys Halt.
Eben, es gibt ja auch sehr erfolgreiche Chöre, auch kommerziell erfolgreiche. Denken wir zum Beispiel an den Männerchor Heimweh, der ganze Konzerthallen füllt und seine CDs innerhalb kürzester Zeit tausendfach verkauft. Auch das eidgenössische Jodlerfest hatte großen Zulauf, oder das Schwingerfest. Am Interesse am Volkstümlichen kann es ja nicht liegen.
Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube wirklich, es ist zum einen ein Image. Man hat so den Eindruck, das sind die Vereinsmeier, wo man vielleicht selber nicht Vereinsmeier sein will. Und auf der anderen Seite sind halt wirklich flexible, temporäre Strukturen sind attraktiver. Wichtig ist auch, dass man die Leute direkt anspricht. Oft beobachten wir, dass Vereine die Tendenz haben, dass sie warten, bis die Leute kommen oder sie machen mal ein Inserat in der Gemeindezeitung, das reicht meistens nicht. Und dann so als letzter Punkt auch noch die Frage, ob die Leute, die in diesem Chor dann sind, auch wirklich bereit sind, Platz zu machen. Sind sie bereit, ein neues Repertoire einzuüben? Sind sie bereit, vielleicht die Proben anders zu legen? Sind sie bereit, wirklich Platz zu machen für Leute, die 30 Jahre jünger sind und die einfach mit anderen Vorstellungen vielleicht in diesen Chor kommen würden?
Also heißt das, die Probleme der traditionellen Chöre oder eben Vereine sind auch bis zu einem gewissen Grad hausgemacht?
Ich glaube, hausgemacht würde ich nicht per se so sagen, aber sie unterliegen dem gesellschaftlichen Wandel und sie sind wahrscheinlich noch viel direkter davon betroffen als vielleicht andere Vereine.
Sagt Cornelia Hürzeler, sie ist Soziologin beim Mikrokulturprozent. Es ist eins geworden. Im ersten und vierten reden wir gleich über die Schweiz und ihre Rolle in der UNO. Wir haben Altbundesrat Joseph Deiss zu Gast. Er hat maßgeblich dafür gekämpft, dass das Schweizer Stimmvolk 2002 einem UNO-Beitritt zugestimmt hat. Was sagt er heute? Wir fragen ihn im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen mit Juliette Schild.
In Südfrankreich ist bei einer Geiselnahme in einem Supermarkt mindestens eine Person getötet worden. Die Behörden bestätigen einen Antiterror-Einsatz in Trèbes in der Nähe von Carcassonne. Der Schweizer Rüstungskonzern RUAG hat 2017 knapp 23% weniger Gewinn gemacht als im Vorjahr, 89 Millionen Franken. An der Bilanzmedienkonferenz zeigte sich RUAG-Chef Urs Breitmeier zudem enttäuscht über angebliche Waffengeschäfte eines Kadermitarbeiters mit Russland. Die Schweizer Börse ist am Morgen auf den bisher tiefsten Stand dieses Jahres gefallen. Der Swiss Market Index notierte zeitweise bei rund 8.550 Punkten. Damit beträgt der Kursverlust der Schweizer Aktien in den letzten beiden Monaten mehr als 10%.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.